Lasst uns noch einmal aufstehen und gemeinsam beten. Ja, Herr, darum möchten wir dich bitten, dass es nicht eigene Worte sind, sondern dass es dein Wort ist, was verkündigt wird. Na bitte, rede du zu uns in unsere Herzen hinein, durch dein Wort. Amen. Ja, wir haben ja heute den dritten Advent und der Text, den wir uns heute angucken wollen, hat tatsächlich nichts mit Weihnachten zu tun. Wer sich daran erinnert, der weiß vielleicht, dass ich die letzten Male, wo ich hier war, über Johannes Kapitel 1 gesprochen habe. Das würde auch eher zu Weihnachten passen eigentlich, denn dort haben wir gesehen, dass bevor alles begann und es überhaupt irgendetwas gab, dass da das Wort war. Und dieses Wort war bei Gott und Gott war dieses Wort selbst und hat alles, also wirklich alles erschaffen, was es gibt. Und dieses Wort war das Licht der Menschen, aber die Menschen haben es nicht erfasst und sind weiter in der Finsternis geblieben. Und dann war noch ein Zeuge, Johannes der Täufer. Und er hat gezeugt von dieser Person und hat auch angekündigt, dass dieser nach ihm kommen wird. Und diese Person kam auf die Welt als Mensch. Und das ist das, was wir auch an Weihnachten feiern. Gott wird Mensch und wohnte unter uns. Und dieser Mensch ist Jesus Christus. Und alle, die ihn aufnehmen, denen gibt er auch das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Denen, die an seinen Namen glauben. Also Jesus Christus, ganz Mensch und ganz Gott. Und dann wurde noch etwas genauer über Johannes den Täufer berichtet. Der wurde dann von Abgesandten, von den Priestern und den Leviten befragt. Was macht er da eigentlich und wieso ist das? Also warum tauft er, wenn er nicht mal der Christus ist? Und Johannes hat immer wieder bezeugt, nein, ich bin nicht der Christus, aber der nach mir kommt, der ist es. Und er hat immer wieder auf diesen gesandten Messias hingewiesen. Und dann hat er Jesus selbst gesehen. Und hat ihn als den Messias und den Sohn Gottes erkannt. Und dann haben wir auch gesehen, dass Gott ihm Erkennungszeichen gegeben hat, woran er erkennt, dass er wirklich der Messias ist. Nämlich als er getauft wurde, kam der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn. Und damit war für ihn klar, das ist der Sohn Gottes. Und das hat er bezeugt. Und das alles ist passiert bei Israel, ganz unten, direkt über dem Toten Meer am Jordan. Und den Text werde ich jetzt einmal vorlesen. Und zwar ist das Johannes 1, die Verse 35 bis zum Ende. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er aufbrechen nach Galiläa und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat, und die Propheten, Jesus, den Sohn Josef, den von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres sehen als dieses. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wie wir sehen, schließt dieser Text sich quasi nahtlos an das Vorangegangene. Es ist einfach sehr chronologisch hier geordnet. Es ist der nächste Tag. Und grob können wir diesen Bibeltext auch in zwei Abschnitte teilen, nämlich in den ersten Tag und dann in den zweiten Tag. Einfach, ja, sehr chronologisch und einfach. Und die Beschreibung dieser beiden Tage ist jeweils so ein bisschen kürzer als vielleicht ein Tagebucheintrag. Und doch kann man deutlich erkennen, dass hier eine ganze Menge passiert. Im ersten Moment scheint es vielleicht nichts Weltbewegendes zu sein, aber der Schein trügt. Was hier geschildert wird, ist der Anfang von etwas viel Größerem. Und hier sehen wir, wie sich das Leben einiger Personen drastisch verändert. Fünf, wie wir annehmen, ja, recht junge Männer, deren Leben in einem Augenblick komplett auf den Kopf gestellt wird. Und die Auswirkungen davon, die merken wir noch heute. Das aber nur am Rande. Das erkennt man erst, wenn man ja, die ganzen Evangelien durchliest und anschließend die Briefe, dass da eine große Veränderung stattgefunden hat. Also, wir befinden uns immer noch am Jordan, unten über dem Toten Meer, wo Johannes damals getauft hat. Und offensichtlich war Johannes nicht allein. Er hatte eine Menge Jünger um sich, die ihm zugehört haben, die Buße getan haben, die sich haben taufen lassen und die ihn auch unterstützten. Und in diesem Fall waren da zwei Jünger, die ihm ganz genau zugehört haben. Denn als er Jesus sah, sagte er schon wie am Tag zuvor, siehe das Lamm Gottes. Und ich vermute, dass sie all das, was Johannes am Tag zuvor schon gesagt hatte, dieses Bekenntnis, dass er der Messias ist, dass Jesus der Messias ist, dass sie das alles mitgehört haben. Und als sie jetzt Johannes Zeugnis wieder hören, können sie gar nicht anders. Sie gehen diesem Jesus hinterher. Sie folgen ihm nach. Ganz äußerlich sichtbar. Sie gehen ihm nach. Und das kann natürlich nicht unentdeckt bleiben. Schließlich ist Jesus der Sohn Gottes. Und er weiß, dass ihm zwei Männer nachgehen. Deswegen wendet er sich um, sieht sie an und fragt, was sucht ihr? Und das sind die ersten Worte, die wir in diesem Evangelium von Jesus hören. Was sucht ihr? Eine Frage. Es klingt so einfach, so ja, fast banal. Aber diese Frage hat es in sich. Es ist nicht einfach so ein, was sucht ihr? Habt ihr irgendwie euren Schlüssel verloren oder sucht ihr euer Portemonnaie? Da ist viel, viel mehr drin. Ich meine, die beiden wussten von Johannes, wer er war. Die sind ihm nicht einfach nur so nachgefolgt. Es ist eher ein, wonach sehnt ihr euch? Worauf wartet ihr schon so lange? Wonach oder was wünscht ihr euch am allermeisten? Die Frage geht viel, viel tiefer hinein. Und deshalb will ich auch dir die Frage heute stellen, was suchst du? Wonach sehnst du dich? Warum bist du heute in diesem Gottesdienst? Du könntest heute eine Menge andere Sachen machen. Du könntest auf den Weihnachtsmarkt gehen oder einfach ja, länger schlafen, Filme gucken, Kekse backen, was auch immer. Und trotzdem bist du hier. Was suchst du? Wisst ihr, was die beiden Jünger antworten? Sie antworten mit einer Gegenfrage. Rabbi, wo hältst du dich auf? Andere übersetzen auch, wo wohnst du? Und hier werden gleich mehrere Dinge deutlich. Sie sprechen Jesus mit Rabbi an. Das heißt, übersetzt, Lehrer. Und das war damals eine sehr ehrwürdige und respektvolle Anrede. Und damit drücken sie zum einen aus, dass sie jetzt nicht mehr Johannes nachfolgen wollen, sondern Jesus. Und sie stellen sich jetzt ganz unter Jesus und erkennen ihn als jemanden an, der über ihnen steht und von dem sie lernen können. Und wo wohnst du? Ihr kennt bestimmt den Spruch, zeig mir, wie du wohnst und ich sag dir, wer du bist. Mit anderen Worten, sie wollen Jesus kennenlernen und sie wollen bei ihm bleiben. Sie haben jetzt schon so viel von Johannes gehört und sie wollen diese Gelegenheit, die sich ihnen jetzt in diesem Moment bietet, nicht verpassen und sie wollen diesen Messias persönlich kennenlernen. Denn sie merken, er ist mehr als einfach nur ein guter Lehrer. Sie wollen diese Gemeinschaft mit ihm haben und sie wollen auch bei ihm bleiben. Und Jesu Antwort darauf ist wieder so einfach wie tief. Kommt und seht. Er sagt ihnen nicht, ja, ich wohne in der Himmelsgasse 1a in Jerusalem, da müsst ihr euch beim Pförtner melden und wenn ihr Glück habt, dann habe ich auch Zeit für euch. Nein, er sagt, kommt mit, ich zeige es euch und ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Er weist sie nicht zurück, er lädt sie ein. Und wie ist es bei dir? Möchtest du auch Jesus kennenlernen oder kennst du ihn und möchtest ihn noch näher kennenlernen? Möchtest du diese Gemeinschaft mit ihm haben? Dann darf ich sagen, in Johannes 6, Vers 37 sagt Jesus selbst, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das gilt auch heute noch. Jeder, der ehrlich zu ihm kommt, den wird er nicht abweisen. Und dazu müssen wir glauben. In Hebräer 11 steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und deswegen ist mir das hier auch so wichtig, dass wir sehen, Jesus weist sie nicht zurück. Er lädt sie ein und sagt, kommt mit, ich zeige euch, wo ich wohne, ich rede mit euch und ja, ihr könnt mich einfach kennenlernen. Also was suchst du? Suchst du auch tiefen Frieden, echte Liebe, echte Erfüllung, Geborgenheit, dann darfst du zu Jesus kommen. Egal, ob du schon mit ihm lebst oder nicht. Du darfst zu ihm kommen. Lies in der Bibel, im Neuen Testament können wir einfach sehr, sehr gut sehen, wie Jesus wirklich auch gelebt hat auf dieser Erde. Und da können wir sehen, wie Gott ist, weil er selbst auch Gott ist. Mach dir selbst ein Bild davon. Ja, du kannst ihn einfach fragen, wie er ist, dass er dir das zeigt. Die beiden Männer machen es auf jeden Fall. Sie hören auf ihn und sie bleiben den Rest des Tages bei ihm. Uns wird hier auch eine Zeitangabe genannt. Das war ungefähr zur 10. Stunde. Es gibt leider unterschiedliche Auslegungen dazu. Einige sagen, nach römischer Zeitrechnung wäre es 10 Uhr morgens gewesen. Andere sagen, nach jüdischer Zeitrechnung ist es 16 Uhr nachmittags. Unabhängig davon verbringen sie trotzdem eine Menge Zeit mit ihm, den Rest des Tages. Uns wird aber leider nicht gesagt, was da passiert ist. Hätte ich eigentlich gerne mal gewusst. Aber es wird uns hier nicht gesagt. Aber es muss etwas verändert haben. Denn im Anschluss sehen wir, oder wird uns erstmal gesagt, wer das überhaupt war, diese beiden Jünger. Der eine war nämlich Andreas. Das war der Bruder von Simon Petrus. Ist auch sehr interessant. Vorher haben wir noch gar nichts von Simon Petrus gehört. Jetzt wird er hier genannt. Das bedeutet, der Schreiber setzt bei seinen Lesern schon voraus, den kennt er ja eigentlich schon, ne? Das ist der Bruder. Und es ist auch interessant, wenn wir wissen, wer Simon Petrus ist, dass er mehr oder weniger so ein Anführertyp unter den Jüngern war, dass er gar nicht der Erste war, der zu Jesus kam, sondern sein Bruder. Und jetzt ist hier dieser Andreas da und geht zuerst zu seinem Bruder, findet ihn und sagt, sie haben den Messias gefunden. Und es ist äußerst interessant, dass hier steht, er findet ihn. Es könnte ja auch dastehen, er trifft ihn und sagt ihm das dann. Aber dieses Wort findet macht für mich deutlich, er hat ihn nicht einfach zufällig getroffen, er hat ihn gesucht. Also er hatte diese Botschaft und hat gesagt, ich muss das meinem Bruder erzählen. Und deswegen ist er zu ihm hin und hat gesagt, boah, wir haben den Messias gefunden. Den Gesalbten. Und daran merken wir, diese Begegnung mit Jesus ist nicht folgenlos geblieben. Und ich stelle mir das irgendwie so vor, wie der Andreas den Petrus dann da mitzieht und sagt, ey komm, du musst jetzt auch mal kennenlernen. Aber ich denke, dass Simon Petrus freiwillig auch mitgekommen ist. Und weil er ja Jesus selbst auch begegnen wollte. Und dann kommt es nun zu dieser Begegnung und noch bevor er was sagen kann, sagt Jesus, du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen. Jesus erkennt ihn sofort und er weiß, wer da vor ihm steht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, Andreas könnte ihm das ja schon gesagt haben, ne, dass er der Sohn Jonas ist und so weiter. Aber er macht noch viel mehr. Er gibt ihm einen neuen Namen. Und das ist etwas ganz Besonderes an unserem Herrn. Er sieht nicht nur den Menschen, wie er wirklich ist und nimmt ihn auch so an, sondern er sieht ihn auch als den, den er aus ihm machen will. Er sieht ihn bereits, wie er sein wird, das, was wir nicht sehen können, weil wir nicht in die Zukunft gucken können. Aber er kann das. Es ist sehr interessant. Allein in diesem Tag sind jetzt drei Personen mit Jesus zusammengekommen. Sie sind ihm begegnet. Andreas, Simon und, ja, wem eigentlich? Wer ist die dritte Person? Am Anfang waren es ja erst zwei Personen, Andreas und, ja, es ist sehr auffällig, dass diese Person nicht genannt wird. Und wenn man sich das ganze Evangelium anguckt und auch allein schon diesen Tag, wie ein Tag nach dem anderen beschrieben wird, können wir eigentlich davon ausgehen, dass es ein Augenzeuge war. Und viele Ausleger gehen auch davon aus, dass es sich um Johannes, den Schreiber dieses Evangeliums, selbst handelt, weil er sich nie selbst nennt. Das aber, ja, nur am Rande. Kommen wir jetzt zum zweiten Abschnitt. Das ist jetzt der nächste Tag, wieder einen Tag später. Und jetzt möchte Jesus aufbrechen nach Galiläa. Wir haben ja gesagt, befinden sich gerade in Israel unten am Toten Meer, am Jordan. Jetzt müssen sie einmal komplett flussaufwärts und dann landen sie am See Genezareth. Und oberhalb des See Genezareths ist Bethsaida. Und da kommen Andreas und Simon her. Das erfahren wir im Vers 44. Und bevor er aufbricht, findet er noch den Philippus. Hier ist wieder dieses findet. Das heißt, es war nicht nur zufällig, sondern er hat ihn schon gesehen und gesucht. Und er hat ihn gefunden und sagt zu ihm nur einen Satz: Folge mir nach. Und das reicht aus. Denn kurz danach macht sich Philippus auf und findet Nathanael. Wieder findet. Und dann erzählt er ihm, erzählt ihm auch, wir haben den Messias gefunden, der, von dem Mose und im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Er berichtet hier in der Mehrzahl, wir haben gefunden. Das heißt, er muss sich irgendwie auch schon dafür entschieden haben, Jesus nachzufolgen, weil er rechnet sich jetzt zu seinen Nachfolgern. Wir haben gefunden. Und die Erwähnung, dass Jesus der ist, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und auch schon die Propheten, lässt uns auch darauf hindeuten, dass die beiden vielleicht schon mal darüber gesprochen haben oder auf jeden Fall, dass sie die Schriften gekannt haben müssen. Obwohl sie keine Schriftgelehrten waren, sondern einfache Leute. Die Bildung damals war nämlich, ja, recht gut, weil sie eigentlich alle oder viele auch lesen und schreiben konnten. Und sie mussten ja, oder sie waren ja immer wieder konfrontiert mit den alten Schriften und, ne, mit dem, sie haben das ja jeden Sabbat eigentlich gehört in der Synagoge, wenn ihnen das Wort Gottes vorgelesen wurde. Also sie kannten die Schriften. So, und jetzt sagt er weiter, Jesus, der Sohn Josefs. Eigentlich hatten wir doch gesagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Wie kann es jetzt sein, dass der Sohn Josefs ist? Ja, er ist der Sohn Gottes. Aber er ist nicht nur ganz Gott, sondern er ist auch ganz Mensch. Das, was wir nicht verstehen können. Und das ist ja auch das, was wir an Weihnachten feiern. Er kam als Mensch auf diese Erde und wurde von Maria, einer Jungfrau, geboren. Das heißt, es gibt gar keinen leiblichen Vater. Sondern in Lukas und ich glaube auch in Matthäus lesen wir, dass der Heilige Geist in Maria die Schwangerschaft bewirkt hat. Das heißt, da gab es keinen leiblichen Vater. Aber er wurde dennoch in die Ehe von Josef und Maria hineingeboren. Und deswegen war er rein rechtlich der Sohn Josefs. Und das war auch das, was die Leute damals gesehen haben. Er ist der Sohn Josefs. Und deswegen sagt er, hier, wir haben Jesus, den Sohn Josefs, gefunden. Und dann sagt er auch noch, aus Nazareth. Aber in der Weihnachtsgeschichte haben wir doch mal gehört, dass er in Bethlehem geboren ist. Wie kann denn das jetzt schon wieder sein? Da merkt man, dass Gott Geschichte und Politik in der Hand hat. Denn Josef und Maria kamen eigentlich aus Nazareth. Aber zu dieser Zeit hat der Kaiser Augustus eine Verordnung erlassen, dass jeder sich in seine Heimatstadt einschreiben lassen soll. Also quasi wie eine Volkszählung. Und deswegen ist Josef und mit Maria, weil er nämlich zum Geschlecht Davids gehört und David aus Bethlehem kam, ist er nach Bethlehem gereist. Und deswegen wurde Jesus auch dort geboren. So wie es auch verheißen wurde. Aber später sind sie dann wieder zurück nach Nazareth zurückgekehrt über einen Umweg, weil Josef einen Traum hatte, wo Gott ihm gesagt hat, dass da jemand ist, der die ganzen Kinder töten will. Und deswegen sind sie dann einmal nach Ägypten geflohen. Aber später sind sie nach Nazareth zurückgekehrt. Und das können wir nachlesen in Lukas 2. Am Ende des Kapitels, dort wird nämlich berichtet, wie Jesus, als er 12 Jahre alt war, da sind sie nach Jerusalem gereist, einmal im Jahr zum Passafest. Und dann ist er dort geblieben, im Tempel, und hat mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten geredet. Und dann haben ihn die Eltern irgendwie gesucht und haben ihn dann letztendlich auch dann im Tempel gefunden und haben ihn dann wieder mitgenommen. Und dann steht dort, dass sie nach Nazareth zurückgekehrt sind und dass er dort aufgewachsen ist. Und deswegen aus Nazareth. Und genau diese Tatsache passt dem Nathanael so gar nicht. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Laut William MacDonald war diese Stadt Nazareth damals ziemlich verachtet, weil es auch eine sehr arme Gegend war. Und offensichtlich konnte er sich nicht vorstellen, dass der Messias aus dieser armen Gegend kommt. Aber Philippus lässt nicht locker. Und interessanterweise sagt er nun genau das, was Jesus auch vorher zu Andreas und Johannes gesagt hat: Komm und sieh. Und nun die alles entscheidende Frage an dich: Wie stehst du zu Jesus? Denkst du, ach, das sind doch alles nur verstaubte Märchen? Oder hast du ihn vielleicht schon angenommen als deinen Herrn und Retter und möchtest ihn auch irgendwie kennenlernen? Oder denkst du vielleicht, oh, ich bin so schlecht, in mir ist alles, ja, alles, was in mir ist, ist eigentlich Sünde und schlecht und ich kann überhaupt nicht zu Gott kommen. Es ist völlig egal, wo du gerade stehst. Diese Einladung gilt jedem. Komm und sieh. Komm und sieh selbst. Beschäftige dich mit ihm, mach dir ein eigenes Bild von ihm und lerne ihn kennen. Denn lasst uns jetzt mal schauen, was jetzt passiert. Nathanael ist zwar skeptisch, aber er geht mit. Und schon von Weitem sieht Jesus ihn kommen und dann sagt er: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Da muss Nathanael natürlich erstmal fragen: Woher kennst du mich? Wir haben uns vorher nie getroffen. Wie kann es sein, dass du mich kennst? Das geht doch gar nicht. Er begegnet jetzt dem, von dem Philippus ihm gerade gesagt hat, das ist der Messias, der aus Nazareth kommt, war wahrscheinlich ein bisschen skeptisch deswegen, und dann macht Jesus aber deutlich: Ich kenne dich und ich kenne dein Herz. Und übrigens, ich habe dich schon gesehen, bevor Philippus dich überhaupt gerufen hat, als du unter dem Feigenbaum warst. Und das war genug für Nathanael und er erkennt ihn sofort als den, der er wirklich ist. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist König Israels. Hier wird nicht gesagt, was jetzt unter dem Feigenbaum da gewesen ist. Aber es hat ihm irgendwie gezeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Ich vermute, dass er sich vielleicht irgendwie versteckt hat. Dass es irgendwie so war, dass ihn keiner da gesehen hat. Und deswegen hat er sich wahrscheinlich gedacht, ja, das ist doch unmöglich. Wie kann das sein? Ich habe mich doch versteckt und keiner war da, keiner hat mich gesehen. Aber Jesus hat ihn gesehen und das hat ihn überzeugt. Und nun nennt er ihn auch Rabbi, wieder diese ehrenvolle Anrede. Und dann auch noch König Israels. Jesus hat ihn vorhin einen Israeliten genannt. Und wenn er ihm jetzt sagt, du bist König Israels, dann stellt er sich unter Jesus und erkennt ihn auch über sich selbst und über seinem Leben als König an. Und zum Schluss sagt Jesus: Weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres sehen. Und das sagt er jetzt zu allen, zu den fünf Leuten wahrscheinlich. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also ich sage euch, nicht dir, sondern ich sage euch. Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Es gibt dazu eine Parallelstelle im 1. Mose, Kapitel 28, Vers 12. Da geht es um Jakob, einen der Stammväter, der später Israel genannt wurde von Gott. Und der ist von seiner Familie geflohen, der hatte Mist gebaut, hatte von seinem Vater sich das Erstgeburtsrecht quasi geklaut, was eigentlich seinem Bruder zugestanden hätte. Und dann ist er geflohen und auf diesem Weg ist er nachts, hat er sich halt hingelegt und hatte einen Traum. Und da war es so, eine Leiter bzw. eine Treppe war da, die bis in den Himmel reichte, bis zum Himmelreich. Und dort sind die Engel auf- und niedergestiegen auf dieser Treppe. Und diese Treppe, diese Leiter ist jetzt endlich diese Verbindung zu Gott. Und die ist Jesus selbst. Und ihm dienen die Engel. Und es gibt mehrere Stellen in den Evangelien, in denen wir lesen. Und die Engel dienten ihm. Zum Beispiel, als Jesus in der Wüste war, die 40 Tage. Auch im Garten Gethsemane war da ein Engel, der ihn gestärkt hat, in einer seiner schwersten Stunden. Die Engel haben ihm gedient. Und das verheißt er nun diesen ersten Jüngern, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel bei Petrus wissen wir auch, dass es nicht die endgültige Berufung war. In Matthäus, glaube ich, steht es, wo diese Berufung wirklich gesagt wird, wo sie dann am See Genezareth sind und Jesus dann am Tag dann sagt, ja, fahrt nochmal raus und fischt nochmal. Und da ist es, da wird Petrus zum Beispiel erst richtig berufen. Aber trotzdem ist das hier so eine erste Begegnung jetzt endlich mit ihm. Ja, was sagt uns dieser Text heute noch? Einige Fragen habe ich euch ja schon genannt. Was suchst du? Wie stehst du zu Jesus? Kennst du ihn schon? Oder hast du bisher nur von ihm gehört? Ich nehme an, dass ihr alle schon irgendwie von ihm gehört habt. Und viele auch ja, mit ihm wirklich gehen. Und ich möchte euch jetzt noch etwas verdeutlichen, etwas Wunderschönes über Jesus. Wir haben jetzt diese fünf jungen Männer gesehen, die auf unterschiedlichem Wege zu Jesus gekommen sind und eine Begegnung mit ihm hatten. Und mit jedem ist Jesus anders umgegangen. Die ersten beiden, die gehen ihm nach und er spricht sie darauf an und nimmt sie mit und verbringt einfach eine Menge Zeit mit ihnen und hat mit ihnen auch gesprochen. Können wir jedenfalls annehmen. Ich glaube nicht, dass sie schweigsam die Zeit da verbracht haben. Und dann wird der eine von seinem Bruder angesprochen und mitgenommen zu Jesus. Und Jesus erkennt ihn und gibt ihm erstmal einen neuen Namen. Und bei Philippus, den findet er und er sagt einfach nur, folge mir nach. Und er macht es einfach. Bei ihm hat das einfach ausgereicht. Und bei Nathanael, der wird auch angesprochen von dem einen Philippus und kommt dann zu Jesus und Jesus sagt ihm, ja, ich kenne dich schon, ich habe dich schon vorher gesehen. Alle sind Jesus selbst begegnet. Jeder von ihnen hatte eine Begegnung mit ihm. Und Jesus geht mit jedem so um, wie er es gerade braucht. Und das finde ich so schön. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dieser Jesus, von dem wir am Anfang des Kapitels lesen durften, dass er der Sohn Gottes ist, ja, Gott selbst, dass dieser Jesus, dieser Gott, jeden Menschen persönlich kennt, weil er ein persönlicher Gott ist. Er kennt dich und mich, noch bevor wir geboren waren, und er wusste schon, was wir alles für Fehler machen. Und trotzdem ist er auf diese Welt gekommen. Und er kannte uns, bevor wir überhaupt etwas von ihm gehört haben. Und dieser Gott sieht nicht nur dich selbst, er sieht dein Herz. Er sieht, was darin ist. Und er sieht, was du wirklich brauchst, was ich brauche. Und das, was Gott auch wirklich will, das ist eine persönliche Beziehung zu dir und zu mir. Und es ist sehr interessant, ich habe mal die Verse gezählt Und die exakte Mitte ist Vers 43. Und da steht am Ende, folge mir nach. Und das sagt er noch heute zu dir und zu mir, folge mir nach. Wir dürfen ihn als unseren Herrn und Retter annehmen. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann ruft er dich dazu auf, ihm nachzufolgen. Und wenn du schon ihm gehört hast oder schon ihm gehörst, dann ruft er dich trotzdem, folge mir nach. Denn das ist eine tägliche Entscheidung, die wir brauchen, die wir immer wieder neu treffen müssen, ihm nachzufolgen. Gott will eine persönliche Beziehung zu dir, weil er dich liebt. Und jetzt an Weihnachten denken wir genau daran, dass Gott Mensch geworden ist, dass er auf diese Erde gekommen ist als ein kleines Baby, was in eine Futterkrippe gelegt wurde und in Windeln gewickelt. Und was, ja, an Ostern denken wir daran, dass er am Kreuz gestorben ist, beziehungsweise an Karfreitag. Dass er am Kreuz gestorben ist und das auf sich genommen hat, was wir verdient haben. Diese ganze Schuld, die ganze Sünde, die auf uns liegt, das hat er auf sich genommen. Und an Ostern denken wir daran, dass er auferstanden ist. Was der Beweis dafür ist, dass dieses Opfer angenommen wurde und dass wir wirklich die Möglichkeit haben, gerettet zu werden durch ihn. Er hat bezahlt, was wir nicht zahlen konnten. Und er räumt die Schuld aus, damit wir diese Beziehung zu Gott haben dürfen. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist Buße tun von unseren Sünden. Ihm unsere Schuld bekennen und uns wirklich hinwenden zu ihm. Und ihn annehmen, dass er am Kreuz für uns am Kreuz gestorben ist. Dass das eigentlich unser Gericht war, was er dort getragen hat. Und dass er aus dem Grab auferstanden ist und lebt, auch heute noch. Und dann werden auch wir eines Tages Jesus Christus als den verherrlichten Sohn Gottes im Himmel von Angesicht zu Angesicht sehen und mit den Engeln ihn loben und ihm dienen. Es ist so schön, dass Gott wirklich ein persönlicher Gott ist, dass er eine Beziehung zu uns möchte. Und das macht das Christsein auch aus, diese Beziehung zu ihm. Dieser tägliche Gesprächskontakt. Und wenn wir uns vorstellen, wie unfassbar groß Gott ist, dann ist das einfach, es kann einen einfach nur in Staunen versetzen, wie dieser Gott uns so nah kommt, weil er Gemeinschaft mit uns, mit seinen Geschöpfen haben will, die eigentlich von ihm weggelaufen sind. Und das ist so schön, dass ich auch nur das sagen kann und auch mir selbst, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, folge mir nach und komm und sieh selbst. Amen.